Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von How I Got Into Fintech, Karrierewege in die Branche, dem Format von Payment & Banking, bei dem wir uns in jeder neuen Folge mit einer Persönlichkeit aus dem Bereich Fintech unterhalten und ihre Karriere nachzeichnen. Und heute haben wir erstmal einen Rechtsexperten aus dem Bereich Fintech im Podcast, und zwar Frank Müller von Anderton & Paytech Law. Er ist Fintech- und Blockchain-Lawyer, er ist Founder von Anderton & Paytech Law und er ist Business Angel und Senior Advisor. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
Hallo Sebastian, schön, dass ich da sein darf.
Ja, und wir wissen, dass du einen vollen Terminkalender hast, deswegen möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass du dir da die Zeit für den Podcast genommen hast, und ich freue mich auch schon sehr und hoffentlich auch unsere Hörer von dir zu lernen, denn du hast einen interessanten Werdegang. Wie schon gesagt, du bist Jurist, du bist Rechtsexperte, du hast deine eigene Kanzlei. Erzähl doch mal so ein bisschen in deinen eigenen Worten, was du da so machst.
Also zunächst mal nochmal schön, dass ich da sein darf. Lindert ein bisschen den Blues nach der wunderbaren PAX. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, das war wirklich grandios. Jeder, der da war, weiß, wovon ich spreche, und kann man sich nur wieder auf den nächsten Event freuen.
Also ganz kurz für die Hörer, die nicht Bescheid wissen, die sind nämlich vielleicht nicht im Bilde, du sprichst von der Payment Exchange. Die PAX, die richten wir einmal im Jahr aus, meistens im März, und die hat in Berlin stattgefunden, und zwar am 16. und 17. März 2023. Also kann ja auch sein, dass die Leute den ein Jahr später hören oder so. Und ihr könnt gerne auf payment-exchange.com gehen und da mal ein bisschen nachschauen. Da seht ihr die jeweils vergangene Payment Exchange in all ihrer Pracht sozusagen. Könnt da ein bisschen stöbern in den Themen. Und Frank, du warst auch on stage, hast sogar ein Panel geleitet.
Ja, genau. Also, sorry, ich kürze mal ab und denke mir, jeder weiß, was die Abkürzung bedeutet. Sehr richtig natürlich, Sebastian. Ja, was mache ich? Also vielleicht zunächst mal, ist natürlich nicht meine eigene Kanzlei, sondern ich habe die Kanzlei natürlich mit anderen Partnern gegründet. Das war ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass wir eben mit verschiedenen Partner und Partnerinnen die Kanzlei gegründet haben. Ja, was machen wir da? Also bei Anderton, wir sind quasi eine Boutique-Kanzlei. Wir haben einen Fokus auf Bankaufsichtsrecht, alles, was mit Regulierung zu tun hat, eben Fintech, Blockchain, DLT, aber auch investmentrechtliche Themen sowie Steuerrecht, und eben mit dem sehr starken Fokus eben auf die Fintech-Branche im allerweitesten Sinne. Es ist immer schwierig zu sagen, was versteht man denn unter Fintech, aber ich verstehe da einen sehr weiten Fokus, nachdem auch viele, schrägstrich alle Banken im Fintech-Bereich unterwegs sind, gehört da eben auch das ganze Banking, die Financial Services da dazu. Ja, und wir sind jetzt mittlerweile seit über 3 Jahren am Start, also noch relativ jung als Kanzlei, aber auch schon sehr erfolgreich. Wir sind in den führenden Publikationshäusern entweder Top 1 oder zumindest führend gerankt, was natürlich alles sehr stolz macht. Gerade in der schwierigen Zeit, wir kennen das alle noch, das Wort, das uns die letzten 3 Jahre beschäftigt hat, das gibt es jetzt ja Gott sei Dank nicht mehr, also jedenfalls nicht mehr bei mir. Ja, da sind wir sehr stolz, was wir erreicht haben, und freuen uns vor allen Dingen auch, dass wir in dieser Branche tätig sein können, in der einfach sehr viele sehr interessante Unternehmen, Unternehmer und Unternehmerinnen unterwegs sind. Man lernt jeden Tag ein neues Geschäftsmodell oder zumindest Nuancen eines Geschäftsmodells, die sich ändern, kennen. Und das ist schon etwas, was ich sagen muss, was meinen Arbeitsalltag oder unseren Arbeitsalltag bereichert. Und so gehöre ich zu den wahrscheinlich nicht der Menge an Menschen, die sich jeden Tag freuen, in die Arbeit zu müssen, sondern ich freue mich tatsächlich, dass ich arbeiten darf. Die Branche ist super spannend. Es ist überwiegend große Freude, täglich am Schreibtisch zu sitzen, beziehungsweise mich mit den Leuten zu treffen. Und ja, fühle mich da sehr privilegiert, in der Branche arbeiten zu können.
Du meintest, ihr seid eine Boutique-Kanzlei. Kannst du kurz erklären, was das bedeutet?
Also wir sind unter einer Boutique-Kanzlei, verstehst du eine Kanzlei, die sich eben auf eine ganz spezielle Branche und auf einen ganz speziellen Rechtsbereich fokussiert. Das Gegenteil davon ist eine Full-Service-Kanzlei. Eine Full-Service-Kanzlei bedeutet eben eine Kanzlei, die alle, ist immer schwierig, aber die allerwichtigsten Rechtsgebiete abdeckt. Also dazu gehört eben dann auch typischerweise das Gesellschaftsrecht, das Arbeitsrecht und was eben sonst noch an Rechtsgebieten da ist. Das machen wir nicht, weil wir relativ früh gemerkt haben, dass es einer sehr speziellen Beratungskultur bedarf, um eben den Anforderungen eines Fintech-Unternehmens gerecht zu werden. Und unser Ursprung, also bevor wir sozusagen Enerton gegründet haben, lag ja auch in einer anderen Kanzlei, die eine Full-Service-Kanzlei war. Und da haben wir schnell festgestellt, dass, sagen wir mal, die Art und Weise, wie wir beraten wollen beziehungsweise müssen, grundsätzlich von der Philosophie abweicht, wie eben eine Full-Service-Kanzlei berät. Das ist jetzt nicht gut oder schlecht, sondern das ist einfach anders. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, uns damals von unserer alten Kanzlei zu trennen. Lief natürlich alles im Guten ab, haben auch jetzt noch gute Beziehungen mit der Kanzlei. Ja, und sind dann eben zu Enerton gegangen mit einem siebenköpfigen Gründerteam. Und ja, sind mittlerweile, die genauen Zahlen kann ich dir ehrlich gesagt gerade nicht sagen, weil einige neue jetzt dazukommen, gekommen sind und kommen im April. Also ich glaube, wir sind aktuell 28 Anwälte bei Enerton. Und damit dürften wir die größte Einheit im Bereich Fintech, Bankaufsichtsrecht in Deutschland, vermutlich auch in Europa sein, weil wir einfach eine sehr, sehr große Anzahl an auf Fintech spezialisierte Anwälte und Anwältinnen bei uns in der Mannschaft haben.
Ihr habt euch quasi vervierfacht in diesen 2 Jahren. Also das gibt ja schon einen ganz guten Einblick, dass es bei euch ja anscheinend jetzt nicht so schlecht läuft. Und ihr beratet Fintech-Unternehmen, also Finance Technology im weitesten Sinne. Manchmal wird es ja auch gerne ein bisschen verengt. Du hast es ja ganz gut erklärt. In eurer Definition gehören da Banken auch dazu. Manche schließen das ja aus und sagen, also Fintech ist für sie eher Startup. Bei Payment Banking sehen wir es eigentlich genauso. Also es ist Finance Technology und damit beschäftigen sich dann auch Versicherungen, Banken und so weiter und so fort. Also im Prinzip alle Player, die eben genau mit diesem Spielfeld in Kontakt kommen. Jetzt ist es aber natürlich, obwohl du jetzt das auch gut erklärt hast hier mit Boutique-Kanzlei und Teilbereich, ist es ja trotzdem hochkomplexer Teilbereich. Ich denke mal, diese 28 Anwälte insgesamt, die ihr bei Enerton seid, die machen ja nicht alle das Gleiche. Die haben auch hochspezialisierte Subthemen im Fintech-Bereich, die sie bespielen, glaube ich, oder?
Ja, genau so ist es. Also wir haben natürlich eine große Schnittmenge an Themen, die wir alle beherrschen, natürlich mit einem unterschiedlichen Erfahrungsgrad. Wir sind ja erfahrene Anwälte. Dazu gehöre auch ich. Wenn man ein Bild sehen würde, würde man auch sehen, was ich damit meine. Also ich habe schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als beispielsweise unsere jungen Kolleginnen und Kollegen.
Sag doch mal kurz, wie alt du bist, kurz für die Hörer auch.
Ja, 45. Also ich bin sozusagen in der Blüte meiner Schaffenskraft. Das sagt man jedenfalls so, oder?
Sehr gut,
zwischen 40 und 50.
In der Prime.
Genau. Wir haben natürlich Uni-Abgänger, also Berufseinsteiger, sogenannte Junior Associates. Dann haben wir Senior Associates. Dann kommen bei uns die jungen Partner dazu, einige, und eben die Senior Partner oder Equity Partner. Das ist so die typische Bezeichnung unter den Anwälten oder Anwaltskanzleien. Da gibt's ja für alles einen Titel. Wir denken gar nicht so in Hierarchien und vielleicht auch noch eine kleine Klarstellung zuvor. Du sagtest ja, wir haben uns vervierfacht. Ganz stimmt es nicht. Also mit Gründerteam meinte ich tatsächlich die Equity-Partner, also die Gesellschafter der Kanzlei. Wir hatten natürlich aus der alten Einheit sowohl aus dem Münchner Büro als auch aus dem Berliner und Luxemburger Büro hatten wir auch Associates dabei. Also wir haben uns von der Personenanzahl knapp verdoppelt. Also ich glaube, wir sind mit ein bisschen mehr, ver-2,5-facht. Das will ich nicht unterschlagen, weil wir sind natürlich auch nur so gut wie unsere Mannschaft und wir legen da sehr großen Wert drauf, dass wir da hohe Qualität haben, weil wir es auch haben müssen für unsere komplexen Themen, die wir beraten, aber auch Kolleginnen und Kollegen, die Branche mögen und die Branche verstehen. Natürlich kann ich als Berufseinsteiger nicht gleich alles verstehen, aber es sind einige dabei, die schon Richtung Digital Native gehen, gerade die ganz Jungen. Die haben uns einiges voraus und die verwenden einzelne Technologien ganz selbstverständlich, ja, die wir so gar nicht kennen. Und insofern haben wir da eine bunte Mischung. Und jetzt komme ich aber zurück auf deine eigene Frage. Jetzt bin ich ein bisschen gedetourt. Also ich erkläre es meiner Mutter oder meiner Oma immer, wenn die fragen, was machst du da eigentlich? Das ist echt schwierig, denen zu sagen, Fintech, wenn ich sage, so ja, so ein bisschen Bitcoin und so, dann verstehen die so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Aber ich versuch dann immer so eine Analogie ins echte Leben zu schlagen, dass jeder versteht und sagt, jetzt stell dir mal vor, wir wären eine Arztpraxis und wir sind Orthopäden. Und unter den Orthopäden haben wir uns auf das Knie spezialisiert, und zwar auf das linke Knie. Und dort operieren wir nur das hintere Kreuzband. Also so kann man es ein bisschen beschreiben, wo wir eigentlich unterwegs sind, um zu verstehen, welchen Spezialisierungsgrad wir haben. Und das ist dann auch manchmal lustig, wenn man, sagen wir mal, Mandanten hat von dem, sagen wir, älteren Schlag, die noch eher die Full-Service-Kanzleien kennen. Und die uns dann fragen, ja, wie ist es denn, ich habe da auch noch Hüftprobleme. Und dann sagen wir, ja, da können wir uns mal anschauen. Aber ich würde da empfehlen, lieber mal zu dem und dem Kollegen zu gehen, der kennt sich da viel besser aus. Und manchmal hat man dann schon so ein bisschen mit Stirnrunzeln zu tun. Dann sagt er, ja, aber ihr seid doch auch Orthopäden. Sag ich, ja, wir machen nicht die Hüfte, wir machen nur das Knie, und zwar nur das linke. Also nur mal, um es jetzt so ein bisschen, ist jetzt zugespitzt, aber mal zu beschreiben, wo wir unterwegs sind. Und da ist natürlich auch das Know-how und der Know-how-Grad, den wir haben, der hat natürlich ein Level, den können nicht viele auf dem Niveau beraten. Und das liegt jetzt nicht daran, dass wir unbedingt die Schlausten sind, sondern das liegt einfach daran, dass wir diesen Fokus haben. Und das sehen die Mandanten, das schätzen die Mandanten. Und vielleicht, um die Frage abzuschließen, das sieht man vielleicht auch auf dem Content, den wir auf unserem kanzleieigenen Blog, auf Paytech Law, veröffentlichen. Also da geht schon relativ viel Know-how raus, das man eigentlich auch gegen Geld verkaufen kann. Das war und ist aber nie unser Ansatz gewesen, sondern wir haben eine gewisse Informationsbasis für alle. Das sind natürlich auch Wettbewerber dabei und Anwaltskollegen, die sich da aufschlauen und aufschlauen können. Aber unsere Idee war eben immer, dass man das Basis-Know-how einfach teilt, weil man dann in den Austausch mit den Menschen kommt, und das gibt uns ja auch Feedback und gibt uns ja auch wieder Möglichkeiten, Dinge anders anzugehen.
Wann war denn dein erster Kontakt mit Fintech?
Jetzt muss ich lange zurückgehen. ich glaube, ehrlich gesagt, das müsste ungefähr 2009 gewesen sein, 2010, ich bin mir nicht ganz sicher. Da hieß es noch nicht Fintech, da gab es noch nicht Fintech. Da hieß es noch Bank und Bankaufsichtsrecht und Zahlungsverkehr. Da gab es dieses Passwort noch nicht. Und es war relativ spannend. Also ich war in meiner ersten Station, bei meiner ersten Kanzlei, war ich eigentlich klassischer Anwalt. War in der Kanzlei in vielen Stationen schon als Student. Ich glaube, ich war das allererste Mal im dritten Semester 2000. Das ist noch viel weiter zurück. Ich glaube, das war im zweiten Semester 2002, war ich da das erste Mal. Und es war eine Full-Service-Kanzlei, die eigentlich eher den Fokus auf Medienrecht hatte. Aber als Student war dir das ja völlig wurscht, da weißt du noch gar nicht, was du machen willst. Und ich habe damals in Regensburg studiert und die Kanzlei war in München. So, das fand ich natürlich ganz cool. Dann hatte ich einen Anknüpfungspunkt in München, wo ich schon immer hin wollte. Und da bin ich dann ins Bankrecht gerutscht. Und habe dann dort klassische Anlegerklagen gemacht, schon als Student, also nicht gemacht, sondern vorbereitet, recherchiert und meinem damaligen Partner und Chef zugearbeitet. Und bin dann eben, als ich 2008 in die Anwaltschaft gekommen bin, bin ich da klassisch in diesen Bereich reingekommen, habe dann auch meinen Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht gemacht und habe da relativ viel so Anlegerklagen auf Bankenseite beraten. Und hatte relativ viel Litigation-Erfahrung, also Gerichtsverhandlungen und Gerichtsverfahren. Ich habe aber schnell gemerkt, dass mich das nicht ausfüllt und habe gemerkt, so richtig spannend finde ich das gar nicht. Und bin dann innerhalb der Kanzlei durch Zufall zu einem anderen Kollegen gekommen, dem Stefan Schicker, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Mein damaliger Mentor in der Kanzlei, der ist, ich weiß gar nicht, ob er immer noch Geschäftsführer der Kanzlei ist, SKW Schwarz, der hat da jedenfalls auch so ein Tech-Hub, Legal-Tech-Hub aufgebaut. In der Branche kennt man den. So, und der hat mich da in ein Mandat reingenommen, das ich jetzt nicht nennen kann. Ich weiß gar nicht, ob das damals publik war, deswegen kann ich es nur umschreiben. Das war eine Plattform, die sich mit Mitfahrgelegenheiten befasst hat, also die Fahrer und Mitfahrer sozusagen vermittelt hat. was für mich auch spannend war, weil ich ja zu Beginn ja noch gependelt bin zwischen Regensburg und München. So, und da ging es darum, ob die innerhalb dieser Plattform die Zahlungen abwickeln können. Das klassische Thema meines Panels auf der Payment Exchange dieses Jahr, also Plattform und Payment, das war damals eben schon der Case. So, und da ging es darum, wie komme ich jetzt hier aus diesem Plattformgedanken hin dazu, dass ich bezahlen kann. Weil das Thema eben so war, dass ich Zahlungsabwicklungen schon vor der PSD2 grundsätzlich nicht machen durfte. So, und wir mussten dann nach einem Weg suchen, wie man eben als nicht Zahlungsinstitut das machen darf. Den haben wir dann auch gefunden, haben eine Ausnahme, ein Negativtestat bei der BaFin beantragt und auch bekommen. Und das war mein allererster Case, wo ich gemerkt habe, boah, das macht Spaß. Gründer kennengelernt, alle jung. Jeder hat denen gesagt, geht nicht, ihr braucht eine Banklizenz, hieß es damals noch mal, natürlich alles Quatsch. Da hat man alle Begriffe durcheinander geworfen. So, und dann haben wir diesem Gründerteam geholfen. Die haben dann später einen großen Exit gemacht. Ich glaube, die haben einen Franzosen verkauft. Und das war ein sehr cooles Gefühl, als junger Anwalt da maßgeblich beteiligt zu sein an diesem Case, weil man ja sonst als in der klassischen Anwaltsbranche als junger Anwalt, jetzt zeige ich es ein bisschen despektierlich, das ist nicht überall so, aber es ist schon überwiegend so, halt seinem Silberrücken zuarbeitet. Und bis man da mal nach oben durchstößt und Karriere macht, da muss schon einiges zusammenkommen. Im Geschäft ranholen, Qualität abliefern, einen freien Slot in der Kanzlei erwischen, dass man wirklich auch Partner wird, dass man überhaupt ernst genommen wird, bevor die Schläfen grau werden. Das sind alles so die alte Schule. Und ich habe gemerkt, cool, also in der Branche, nennen wir sie ab sofort Fintech, in der Fintech-Branche ist alles anders. Da zählt weder Alter noch Geschlecht noch sonst irgendwas, sondern da zählt einfach nur, wie du dich einbringst und was du tust. So, und das war mein erster Kontakt in die Fintech-Branche.
Und bei SKW Schwarz warst du dann insgesamt 6 Jahre. Und du hast halt, wie du gerade gesagt hast, von deinem Mentor profitiert. Könntest du vielleicht noch mal ein bisschen genauer umschreiben, wie du mit dem in Kontakt geraten bist? Das sind ja so Sachen, die dann auch für viele junge Berufseinsteiger einfach total interessant sind. Also wie man da eben diese Verbindungen knüpft, schaut man da regelmäßig irgendwie an dem Schreibtisch vorbei und unterhält sich in der Mittagspause, geht man ganz gezielt auf diese Person zu und sagt, hey, was du da machst, das interessiert mich, kann ich mich da ein bisschen einbringen? Wie muss man sich das Ganze vorstellen?
Also der Kontakt zu dem Case, den ich dir gerade geschildert habe, der war Zufall, weil mein anderer Chef, der war im Urlaub. Das heißt, ich hatte da ein bisschen Luft. Und der Stefan Schicker hatte eben Bedarf, weil es war komplett landunter, was ja häufig der Fall ist bei Anwälten. Und er hat gesagt, du Frank, schau mal, ich habe da einen Case, hast du da Bock mitzumachen? Und ich so, war ja cool, auf jeden Fall, bin dabei. Und dann haben wir das zusammen bearbeitet. Und dann habe ich dem Stefan mal so ein bisschen über die Schulter geschaut. Also ich war ganz oft in dem Büro bei ihm. Er war im 5. Stock, ich war im 3. Stock. Sehr schöne Büroräume, also am Wittelsbacher Platz in München, schräg gegenüber von Siemens. Wer sich in München auskennt, weiß, also sehr cool. Ja, und der Stefan hat gemerkt, dass ich eben so neugierig bin und immer wieder gefragt habe, Mensch, was machst du da? Und der hat schon immer neue Sachen ausprobiert. Der hat selber programmiert, der hat selber immer wieder neue technische Features ausprobiert. Der hat auch immer wieder versucht, neue Ansätze in der Rechtsberatung zu finden. Der Stefan Schicker war schon immer sehr, sehr innovativ. Und hat mich so ein bisschen an die Hand genommen, weil er gemerkt hat, ich bin interessiert. Also ich habe jetzt nicht irgendwie, also es war jetzt nicht irgendwie aufgesetzt, sondern er hat einfach gemerkt, dass ich das super interessiert bin, hat aber auch gemerkt, dass ich ein unglaublich ungeduldiger Mensch bin und hat mir auch so ein bisschen beigebracht, geduldiger zu werden. Ja, weil ich sehr, sehr ungeduldig war. Ich wollte immer sofort überall dabei sein und Erfolg haben und die Leute müssen doch sehen, wie gut ich bin und wieso sehen die das nicht. Und ja, da waren 2 Wochen rum und ich habe halt gedacht, ich bin der allergrößte Anwalt. Und das hat er so ein bisschen erkannt und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht in seiner eigenen Entwicklung als Anwalt ähnlich unterwegs war. Ja, und hat mich dann echt an die Hand genommen und hat mich da hochgezogen. Und dann habe ich sehr, sehr viel in seinem Bereich gemacht. Der kommt eher aus dem IT-Bereich. Da bin ich jetzt gar nicht so sehr rein. Aber durch den IT-Bereich, Tech-Bereich, war natürlich die Schnittstelle zum Fintech da. Und ich habe mich halt im Bank-Aufsichtsrecht ausgekannt. So, das war eigentlich eine gute Schnittstelle. Ja, und ich sag heute noch, also wenn du mich fragst, wie bin ich da hingekommen und wie habe ich mich zu dem entwickelt, was ich bin, war auf jeden Fall der Grundstein damals der Stefan Schicker. Und mit dem habe ich immer mal wieder noch Kontakt, aber es ist ganz schwer als Anwalt, alle haben viel zu tun, sich da regelmäßig zu treffen. Wir haben uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren, haben aber immer noch über LinkedIn und so zu tun miteinander. Und ja, also das war wirklich für mich ein Grundstein meiner Entwicklung. Und ich glaube deshalb fest daran, dass sowohl der erfahrene Anwalt als auch der junge Anwalt gut daran tun, ein Mentoring anzugehen, weil dieser Erfahrungsaustausch und diese Zusammenarbeit einfach sehr, sehr wichtig ist in der Entwicklung eines jungen Anwalts, aber auch sehr, sehr wichtig ist für den erfahrenen Anwalt, Dinge wieder aus einer anderen Perspektive zu sehen. Weil natürlich junge Leute, die frisch von der Uni kommen, die möglicherweise gerade im Ausland waren, die noch nicht so ganz genau wissen, wo sie hinwollen, die haben einen ganz anderen Blick auf Dinge. Und dieser andere Blick kann dazu führen, dass man selbst auch wieder einen anderen Blick bekommt. Und also das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Deswegen der Rat an alle, an die erfahrenen Anwälte, nehmt euch die Jungen an die Seite und mentort die. Und umgekehrt an die jungen Anwälte der Tipp, wenn ihr was lernen wollt, dann lasst es zu, euch auszubilden, auch von den erfahrenen Anwälten und Anwältinnen, weil ihr da lernt, ein bisschen demütiger zu sein an der einen oder anderen Stelle, auch mal ein bisschen geduldiger zu sein. Es geht eben nicht alles super schnell. Das ist also, wie gesagt, in jeder Hinsicht ein großer, großer Gewinn. Und das ist auch das, was wir bei Enerton versuchen, eben genau dieses Mentoring zu leben, weil wir sonst auch die Anwälte und Anwältinnen, die wir brauchen für die Beratung, die werden wir sonst nicht kriegen. Die gibt's nämlich nicht frisch von der Uni. Weil wir ein solches Spezialgebiet beraten, da kannst du dir viel anlesen und kannst sehr, sehr viel lernen, aber du brauchst vor allen Dingen Erfahrung. Und die Erfahrung, die kriegst du nicht in 2 Wochen, sondern da brauchst du ein bisschen mehr Zeit.
Das ist tatsächlich was, was wir in vielen Berufsbildern im Fintech-Bereich immer wieder hören. Also, dass es da eben noch nicht zumindest diese ja fertig ausgebildeten Leute gibt, die direkt von der Uni kommen, die du dann einfach direkt ins kalte Wasser schmeißen kannst. Ich meine, klar, kannst du machen, aber man braucht dann immer so ein bisschen Zeit, um sich selber oder von eben den Kollegen sich hinmodellieren zu lassen, dass man dann eben auch die Position so ausfüllen kann, wie es dann für das Unternehmen am besten ist. Ein bisschen mehr als sicherlich als in anderen Branchen wahrscheinlich, weil es eben so viel Work in Progress eben auch ist und auch neue Geschäftsmodelle sich an allen Ecken sozusagen gerade neu bilden. Also ich gehe da voll mit dir mit. Es ist mega spannend und ich glaube, das gilt für viele, viele Bereiche im Fintech, auch abseits der Juristerei sozusagen. Wenn wir mal noch ein bisschen auf deine Vita schauen, du bist da ganze 6 Jahre geblieben bei SKW Schwarz, Rechtsanwälte, und bist dann, wenn ich jetzt es richtig ausgerechnet habe, so mit Mitte 30 dann weitergezogen zur Aderholt Rechtsanwaltsgesellschaft und da dann tatsächlich wirklich explizit als Rechtsanwalt bzw. Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Magst du vielleicht kurz einen Einblick geben, was der Grund war, dass du dann sozusagen gewechselt bist und wie die Aufgabenfelder sich, falls das überhaupt der Fall gewesen sein sollte, geändert haben?
Ja, das ist mega spannend. Auch da hat der Stefan Schicker wieder ein großes Zutun. Also, ich war ganze 6 Jahre bei SKW. Ihr habt der Kanzlei, ehrlich gesagt, auch sehr viel zu verdanken, sehr viel Ausbildung, also nicht nur dem Stefan Schicker, auch anderen Anwälten und Anwältinnen dort. Unter anderem hat mir die Kanzlei damals mir ermöglicht, einen Master zu machen in Südafrika, in Kapstadt. Ich arbeite jetzt nicht mehr da, deswegen sage ich das jetzt einfach mal so. Vielleicht fühlen sich die jungen Anwälte ja inspiriert, das einfach nachzumachen. Ich weiß gar nicht, die Verschwiegenheit, ob es da eine Verschwiegenheitsklausel gab. Ich glaube nicht. Ich sage es jetzt einfach mal. Ansonsten muss der Stefan mich verklagen. Und die haben damals tatsächlich, es war ein richtig cooler Move, die haben damals mir die Studiengebühren bezahlt und das Gehalt für ein halbes Jahr weiter bezahlt, obwohl ich im Ausland war. Das war also schon sehr innovativ, ehrlich gesagt, zur damaligen Zeit, weil das gibt es zwar heute ganz viel, dass Kanzleien das machen, also der War of Talents, ja, das war damals noch nicht so ganz üblich. Naja, das heißt also, ich durfte da ins Ausland gehen, das hat mich auch sehr geprägt. Und nach diesem Auslandsaufenthalt war ich auch nochmal ganze 2 Jahre bei SKW. Und der Kontakt zur nächsten Kanzlei, der war in einem Projekt, das ich mit dem Stefan Schicker zusammen gemacht habe. Und in diesem Projekt habe ich den Christian Walz kennengelernt. Und der Christian Walz ist einer meiner Mitgründer bei Enerton, damals Partner bei Aderholt. Und der Kontakt kam so zustande, dass wir damals in einem Projekt den Christian Walz untermandatiert haben, weil wir eine Second Opinion gebraucht haben. Das heißt also, wir wollten prüfen, ob unsere Sicht auf die Dinge dem entspricht, was jetzt ein Spezialist am Markt auch so einschätzen würde. So kam der erste Kontakt zustande. Gott sei Dank war das, was wir beraten haben, auch das, was der Christian Walz beraten hätte. Also insofern war die Second Opinion quasi gut, haben wir gesehen, alles richtig gemacht. So, und dann bin ich mit dem so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann kommt, was bei Anwälten häufig passiert, nach 6 Jahren ist schon ein sehr langer Zeitraum, wo du dann halt, die Amis würden sagen, up or out, dann eben langsam Richtung Partnerschaft gehst. Und oder du gehst halt aus der Kanzlei. Und bei mir war es halt so, immer noch sehr ungeduldig. Ich war damals noch nicht so weit, dass ich, also ich habe für mich jedenfalls noch nicht den Case gesehen, dass ich da Partner werde. Der Stefan Schicker hat mich zwar immer wieder motiviert, noch ein bisschen geduldiger zu sein. Ich war aber nicht geduldig. Und dann bin ich, weil ich den Christian Walz kannte, war ich mit ihm und dem Peter Frey. Das ist auch einer meiner Mitgründer. Zu den beiden kann ich gleich noch was sagen, bin ich dann Mittagessen gegangen und ich habe gesagt, du, ich finde es total cool, was ihr macht. Und die kannten mich aus dem anderen Mandat und sagen, ja, finden wir auch cool, was du machst. Und dann habe ich gesagt, du, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Und dann haben gesagt, ja, mach mal. Und dann waren wir nach einem einstündigen Mittagessen im Grunde handelseinig und dann ging es auch relativ schnell. Dann bin ich dann rüber gewechselt und bin dann dort als Partner eingestiegen bei Aderholt. Und das war, wenn ich es richtig erinnere, Januar 2014. Also ich glaube, auf jeden Fall Anfang 2014 bin ich dann darüber gewechselt. Und vielleicht zu dem Team, der Christian Walz, der Peter Frey, der Matthäus Schindele und der Steffen Rapp. Das sind 4 meiner Mitgründer. Die anderen beiden sind die Susanne Grohe, die kennst du, die hatte ein Mega-Panel auf der Payment Exchange gehabt vom André Bajorath. Und die Anna Itzo-Wagner, auch eine Mitgründerin. Also aus dem Team, die ich genannt habe, die sind damals von GSK Stockmann gekommen und sind eben von dort zu Aderholt gewechselt. Das war vor meiner Zeit. Ich glaube, das war, jetzt müsste ich schauen, 2008. Und die haben so den Grundstein gelegt, ja, von Enerton, kann man sagen, weil die haben eben innerhalb von Aderholt diese Fintech-Beratungspraxis aufgebaut. Und das hat letzten Endes dann bei Aderholt auch dazu geführt, dass wir wie so eine Art Kanzlei in der Kanzlei waren. Also wir waren total autark. Wir haben da unser Ding gemacht. Die Kanzlei hat uns auch gelassen. Also Aderholt hat es auch zugelassen, dass wir da unser Ding machen. Und so kam das eben zustande, dass wir dann in diesem Gesamtteam, das dann natürlich größer geworden ist, bei Aderholt dann gesagt haben, so, und jetzt machen wir einen Spin-off und jetzt machen wir einen.
Ja, das klingt total nachvollziehbar und logisch. Hat es da irgendwie, wie soll ich sagen, also ich will jetzt nicht sagen böses Blut gegeben, aber hat es der Rechtsanwaltsgesellschaft dann gefallen, dass sie gesagt hat, okay, ihr macht euch jetzt sozusagen autark und gehört da nicht mehr dazu. Da geht ja dann auch schon viel sozusagen Expertise verloren. Und ich weiß nicht, wie gern gesehen es damals war. Das ist vielleicht ein bisschen eine unangenehme Frage, aber die würde mir jetzt tatsächlich so unter den Fingern brennen.
Naja, richtig, richtig geil ist es ja nicht, wenn sowas passiert. Aber das passiert halt. Und letzten Endes war es aber auch, sagen wir mal, für die Kanzlei Aderholt auch gar nicht so kriegsentscheidend, weil die war eine Full-Service-Kanzlei. Die hatte ihre Restrukturierungspraxis oder hat die immer noch, die hatte nicht nur, sondern die hat die noch. Und die hatten auch ihre insolvenzrechtliche Praxis. Also waren verschiedene Schwerpunkte innerhalb der Kanzlei. Und mit uns ist dann halt Banking und Payment, jetzt wollte ich nicht Payment und Banking sagen, Banking und Payment weggefallen und Fintech. Ja. Und das war natürlich schon ein Verlust für die, aber also die Kanzlei funktioniert nach wie vor. Halt nicht mehr in dem Bereich, den wir machen, im Schwerpunkt. Die haben, glaube ich, auch noch 2 Bankrechtler oder 3 Bankrechtler dort, aber mit einem ganz anderen Fokus. Da gibt's auch keine Überschneidung mehr. Und es war natürlich schon eine Auseinandersetzung, also so eine Scheidung. Die haben jetzt nicht mit einem Anwalt hingebracht, sondern da hat natürlich jeder seine Interessen berücksichtigt. Aber Wir sind es im sehr guten auseinandergegangen, auch wenn es natürlich schwierige Gespräche waren. Du musst dir vorstellen, das ist tatsächlich wie bei einer Ehescheidung. Da geht es ja um ganz banale Dinge. Was macht man eigentlich mit dem ganzen Mobiliar? Was macht man mit den Büroräumen, mit den Büchern? Was macht man mit den immateriellen Vermögenswerten? Also mit allem, was halt zu so einer Auseinandersetzung gehört, das muss man dann halt regeln. Das haben wir dann geregelt. Da hat man ein starkes Verhandlungsteam auf beiden Seiten. Da ist ein vernünftiges Ergebnis am Ende rausgekommen. Und es ist jetzt noch so, dass wir mit einzelnen Kollegen dort tatsächlich noch zusammenarbeiten in beide Richtungen. Das heißt also, wenn wir mal beispielsweise ein insolvenzrechtliches Thema hatten, jetzt haben wir ja den Tom Bregelmann, dann sind wir da auch immer mal wieder zu Aderholt gegangen und umgekehrt, wenn die mal eine Fintech-spezifische Frage hatten, sind sie zu uns gekommen. Und daran siehst du ja auch schon, dass so eine Auseinandersetzung nicht unbedingt in einem Rosenkrieg enden muss.
Ja. Nee, das ist ja dann auch super, wenn man das dann, sag ich mal, zivilisiert hinbekommt, auch wenn es dann natürlich schon ein Stück weit wehtut. Hat dir das, also ich kann ja nur dich jetzt speziell fragen, hat dich das dann auch irgendwo belastet? Ich meine, es ist ja dann, also jetzt vielleicht nicht nur irgendwie emotional, weil man dann eben sich dann trennt und so weiter und so fort, sondern wirklich einfach vom Prozess her. Also es ist ja, wie du schon gerade gesagt hast, ist ja nicht irgendwie so eine Lappalie, das hat man dann irgendwie in der Woche rechtlich geregelt, sondern da muss man sich ja sehr stark damit auseinandersetzen. Und man hat ja wahrscheinlich dann auch irgendwo noch so ein bisschen Tagesgeschäft, auch wenn man sich dann halt darauf vorbereitet, mit seiner eigenen Kanzlei dann sozusagen live zu gehen. Was für ein Gewaltakt war das?
Boah, der Gewaltakt war heftig, aber ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Das Verhandlungsteam, ich war nicht Teil des Verhandlungsteams, aus gutem Grund, weil so die gewisse Ungeduld und eine gewisse Hitzeblitzigkeit, wie man bei uns im Frankenland sagt, da komme ich her, ist immer noch in mir drin. Und sag mal, in so einem Verhandlungskomplex, der emotional auch geprägt ist, da brauche ich eine gewisse Konsilianz. Und da gibt's zwei, die das deutlich besser können als ich, oder drei. Und da war der, vor allen Dingen in dem Verhandlungsteam der Peter Frey, der Christian Walz und der Steffen Rapp, die können das sehr gut, die haben eine sehr stoische Ruhe, die muss man da auch haben. Die haben vor allen Dingen auch mit den Leuten dort länger zusammengearbeitet als ich. Das heißt, die kannten die auch besser, sodass die jetzt eigentlich, sag mal, diesen Verwaltungsakt, sage ich mal, begleitet haben. Das war, glaube ich, sehr anstrengend für die Kollegen, weil eben wegen Tagesgeschäft und so weiter. Aber die anderen Anwälte, die anderen Partner haben sich natürlich um andere Themen gekümmert. Wir sind ja zu dem Zeitpunkt ja auch weiter gewachsen. Da ging es dann auch darum, schon die Weichenstellung für Enerton zu stellen, zu sehen, okay, wie kriegen wir jetzt die anderen Anwälte und Anwältinnen geonboardet, wie kriegen wir die rüber? So, und dann hat man einfach verschiedene Rollen und verschiedene Themen, die wir auf vielen Schultern verteilt haben, sodass wir dann diesen Kraftakt am Ende des Tages dann auch geschafft haben und pünktlich dann zum 01.01.2020 gestartet sind mit Enerton. Also ich habe zum Beispiel den Part übernommen, kompletter Außenauftritt, Webseite, wie heißen wir, das habe ich natürlich nicht selbst entschieden, aber ich habe es verantwortet. Und da gab's ganz lustige Sachen. Da waren dann auch, hat auf der letzten Weihnachtsfeier zu sehr viel Gelächter geführt. Da habe ich dann mal einen Namen rausgelassen, den haben wir sehr schnell verworfen, aber war ganz lustig. Cavendale stand auch mal auf der Agenda. Und ich stelle mir jetzt vor, nicht Enerton, sondern Cavendale heißen. Ich weiß gar nicht, ob es uns da noch geben würde. Aber so den Part habe dann nicht übernommen und andere Kolleginnen und Kollegen haben dann andere Aufgaben übernommen. Da waren ja ganz viele IT-Migration, ne, war auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Kann ja nicht einfach sagen, ich ziehe heute einen Stecker und morgen bin ich dann auf dem neuen System, sondern ich musste die Systeme der Anwaltskanzlei noch auseinanderziehen. Also wir haben wirklich from the scratch, von null angefangen. Und das war sehr, sehr heftig. Also nicht vergnügungssteuerpflichtig, wie mein Kollege Steffen Rapp sagt, der Steuerrechtler ist. War schon ein großer Kraftakt.
Ja, gute Formulierung. Wie hat sich denn dein Arbeitsalltag dadurch möglicherweise verändert? Weil du warst ja vorher einfach, in Anführungsstrichen, nur Fachanwalt. Mit so einer Firmengründung kommen da natürlich noch andere Pflichten hinzu. Ist es jetzt mehr organisatorisch im Vergleich zu vorher? Kannst du dich im gleichen Umfang heute um ja das eigentliche Kerngeschäft kümmern, um das operative Tagesgeschäft, wie du das vorher gemacht hast, als Angestellter, oder hat sich das verändert? Und wie sieht es mit dem Thema Delegieren aus? Also, das ist ja auch was, was ganz oft eine Herausforderung ist für Gründer, da sozusagen kein Mikromanagement zu betreiben, sondern halt dann den jeweiligen Experten im Unternehmen auch dann den Staffelstab zu übergeben.
Ja, also da beschreibst du ganz wichtige und wesentliche Punkte. Wir waren ein richtiges Startup, ja. Also dadurch, dass wir natürlich viele Startups auch beraten, haben wir da ein bisschen Erfahrung. Und manchmal muss ich auch schmunzeln, saß man dann im Partnerkreis zusammen oder auch im Mitarbeiterkreis und haben gesagt, das ist so toll, wie wir unseren Startups immer erzählen, wie wir das alles machen sollten, damit es auch funktioniert als Startup und wir selber dann bei so Kleinigkeiten, wie die du jetzt beschrieben hast, uns weiter verbessern können. War in der Tat so. Also stell dir eine Firmengründung sofort zu dem zeitlichen Rahmen, sage ich gleich noch was. Das war natürlich vom Timing auch perfekt zum Start der Corona-Pandemie. Jetzt habe ich das Wort doch genannt. So eine Kanzlei zu gründen. Also stell dir das wirklich so vor, du bist im Tagesgeschäft komplett ausgelastet, um nicht zu sagen überlastet, und dann kommt der ganze Admin dazu. Also alles, was du dir vorstellen kannst. Du musst die Mieträume finden, du musst mit dem Vermieter verhandeln, du musst Mobiliar kaufen, du musst die IT aufsetzen, du musst die Mitarbeiter rübernehmen, du musst die Mitarbeiter onboarden, du musst schauen, dass die Beratung nicht leidet. Wenn du mal keine Zeit hast, dass du delegierst, musst junge Kollegen dazunehmen, musst die Dinge, die da bearbeitet werden, überarbeiten. Also du bist eigentlich permanent am Feuer löschen, jedenfalls zu Beginn. Und da musst da den, sagen wir, den Spagat zu schaffen zwischen ich kümmere mich jetzt um Admin, weil irgendeiner muss es ja machen und wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht die Strukturen, wie wir sie jetzt haben, natürlich nicht. Und dann hast du noch kein Office Management, du hast noch nicht wirklich alles du denkst noch nicht in Prozessen, sondern da geht es um ganz banale Sachen, so wie Mist, wir brauchen jetzt einen Laptop, wo kriege ich den jetzt her? Also Stichwort Corona-Pandemie und Homeoffice. Sondern so, wo kriege ich die her? Wer setzt die auf? Wer ist dafür verantwortlich? Und das dann, sagen wir, in einer Hochstresszeit, ist schon ganz spannend, sodass wir durch den Druck, den wir da hatten, zwangsnotwendig delegieren mussten, weil du kannst gar nicht alles machen. Und das sind junge und jüngere Kolleginnen und Kollegen tatsächlich herangewachsen, die dann auch Partner und Partnerin geworden sind. Auch junge Kollegen, die dann einfach in der Entwicklung Riesenschritte gemacht haben, einfach weil wir sie ins kalte Wasser werfen mussten. Es gibt einfach dann Situationen, wo du sagst so, du musst es jetzt machen und schau mal, dass du klarkommst und schau, dass du es so abgibst, wie wenn du es dem Mandanten gegenüber abgibst. Und dann sieht man recht häufig, ob der oder diejenige überfordert ist oder nicht. Die überfordert sind, die werden langfristig nicht, und wir haben es natürlich auch wie andere Kanzleien dann auch von einzelnen Kandidaten und Kandidatinnen getrennt, weil die es einfach nicht gepackt haben. Und andere, die haben das einfach mitgetragen. Und dann merkst du einfach, dass eine gewisse Leidensfähigkeit, die man immer braucht als Anwalt, eine Bereitschaft anzupacken und tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes die Extrameile zu gehen an vielen Wochenenden und Nachtschichten. Und wenn du dann mit so einem Team zusammenarbeitest, die alle Hand in Hand gehen, da wird es natürlich auch mal ungemütlich. Manchmal ist es auch ein bisschen knusprig, die Stimmung. Aber in einem guten Team steckst du das immer weg. Und ich muss sagen, wir haben bei Enerton das große Glück gehabt, dass wir von Anfang an die richtigen Kollegen, Kolleginnen dabei hatten, und dass wir uns Fehler gegenseitig verzeihen und verziehen haben und dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und vielleicht ein letztes noch zum Team Enerton. Wir denken tatsächlich, das klingt immer so banal, aber wir denken tatsächlich nicht in Standorten. Also ich arbeite zum Teil mehr mit den Berliner und Frankfurter Kollegen zusammen als mit meinen Münchner Kollegen. Das liegt einfach daran, dass bestimmte Themen einfach entweder nur mit den Kollegen dort gehen, weil die da schon mehr Erfahrung haben, oder die Münchner Kollegen zusehen in anderen Projekten. Und diese standortübergreifende Zusammenarbeit, dieses nicht im, das ist mein Projekt, mein Mandat denkend unterwegs zu sein, sondern immer im Team, das ist eine Arbeitsweise, die findest du, die habe ich in den Kanzleien, in denen ich vorher war, so nicht immer gesehen. Das ist schon ein großes Asset, das wir haben.
Das heißt also, ihr arbeitet teilweise dann remote, teilweise im Homeoffice, aber eben oder halt größtenteils dann auch in den Offices, aber eben jetzt nicht, wie du es gesagt hast, schräg unterteilt, sondern ihr macht dann, weiß ich nicht, was ihr benutzt, Team-Meetings oder Slack. Ich werde jetzt die Frage an dich, also was für Tools nutzt ihr denn da so, um ja dann den Informationsfluss aufrechtzuerhalten? Es muss ja auch erstmal alles definiert werden. Also ich meine, ich stelle mir das so vor, du hast dann sozusagen eine gewisse Verantwortung für diese Kanzlei, alles im Aufbau begriffen und dann merkst du, okay, wir haben verschiedene Standorte. Es macht Sinn, untereinander im Kontakt zu stehen. Wie bilden wir das ab, damit es auch möglichst effizient funktioniert?
Ja, also wir haben gelernt, mit den Tools zu arbeiten in der Trennungszeit, von der alten Kanzlei zur neuen, weil da musst du natürlich kommunizieren können auf eine Art und Weise, die auch, sag mal, dann geheim ist, weil du ja dann bestimmte Dinge auch trennen musst, auch standesrechtlich trennen musst. Da kannst du ja nicht einfach dann die Systeme der bestehenden Kanzlei nutzen, da musst du auf standesrechtliche Themen achten. Und da haben wir dann das erste Mal Slack genutzt und haben über Slack sozusagen die Teamaufgaben verteilt. Naja, und dann kam halt mit der Pandemie und dem Aufkommen der anderen Tools dann eben noch Zoom und Teams dazu. Aktuell machen wir alles über Teams, aber sag mal, im täglichen Doing, da hängt es auch ein Stück weit davon ab, was die Mandanten und die Kunden nutzen. Und da ist alles dabei, ja, von Teams, Google Meets, Zoom, alles, was man braucht, wenn man mit der BaFin telefoniert oder Videocalls macht, dann hat man Webex, warum auch immer, wahrscheinlich, weil es, ich weiß nicht, die nutzen jedenfalls Webex, nicht so ganz cooles Tool, aber ist halt so.
Kenn's auch noch. Ich glaube, es hat vor allem formal Sicherheitsgründe,
Ja, sicherlich, genau, also das wird der
ja.
Haupttreiber sein. So, und dann wächst, mittlerweile, ich meine, ist es ja tatsächlich so geworden, brauche ich dir nicht sagen, Remote-Arbeit ist überhaupt kein Problem mehr. Was tatsächlich zunehmend ein Problem geworden ist, ist das Isoliertsein. Also wir haben ja lange, lange, lange im Homeoffice, Außen-Homeoffice gearbeitet. Einzelne Kollegen machen das auch immer noch. Also ich gehöre auch zu denen, die eher noch mehr im Homeoffice sind als im Office. Während andere auch, sagen wir, während der Pandemie, als es erlaubt war, im Office waren. Das hat ganz unterschiedliche Beweggründe. Was aber ein bisschen liegen bleibt tatsächlich und leidet, ist das vor Ort, das Teamgefühl, diese typischen Gespräche an der Kaffeemaschine, wo du auf neue Ideen kommst und so. Das hat also alles Vor- und Nachteile und wir sind jetzt eigentlich wieder überwiegend im Office unterwegs. Ich habe mir sagen lassen, dass auch meine Anwesenheit häufiger gewünscht wäre, was dem ich jetzt auch nachkomme, weil einfach es wichtig ist, dass man sich im Team mal wieder sieht und austauscht. Und ich muss auch ehrlich sagen, jetzt nach über 3 Jahren ist es auch, freue ich mich auch drauf, da wieder jetzt öfter ins Office zu gehen und mich mit vor allen Dingen auch den neuen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen.
Du bist auch noch, wenn man mal sich dein LinkedIn-Profil anschaut, freiberuflich unterwegs. Du bist Companion, hast du da beschrieben, bei, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Expreneurs, Incubator für Hightech-Startups. Und zwar seit knapp, ja, also ja, fast 2 Jahren. Was hat es damit auf sich? Auch in München.
Ja, also freiberuflich ist das nicht. Das ist was ich so als Hobby mache. Also die Expreneurs, das ist eine Einheit, die an der TU München angedockt ist und die, wie der Name sagt, ein Inkubator ist für Tech-Startups. Und ich bin über einen anderen Mandanten da mal an die wurde in Kontakt hergestellt. Und das ist ein ziemlich cooles Projekt oder Programm, weil du Startups hast, die sich dort bewerben können. Und wenn die dort sozusagen in dem jeweiligen Batch, heißt es, genommen werden, dann werden die dort eben gefördert. Die können die Räume dort, das CoLab nutzen, sehr schönes Gebäude in München. Die kriegen einen Mentor oder einen Companion, wie es dort heißt, an die Seite. Und der macht eben, was ein Mentor macht. Ja? Der zieht die so ein bisschen auf, bringt seine Erfahrung mit ein und hilft denen dabei, ihr Geschäftsmodell auszubauen, erste Finanzierungsrunden zu schließen. Und ich hatte das vor, Gott, ist jetzt auch schon wieder 1,5 Jahren her, das erste Mal versucht, weil mir das sehr viel Spaß macht, eben das Mentoring, und ich eben sehr viel profitiert habe von dem, was der Stefan Schicker damals bei mir gemacht hat. Und was ich aber cool fand, ist, dass das eben ein Tech und kein Fintech-Programm ist. Das heißt, du hast dort mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zu tun. Und sag mal, dieser Ansatz, sich auch mal außerhalb seiner Bubble zu bewegen, also außerhalb von Fintech, fand ich schon immer spannend, weil du dann ganz neue Ideen kennenlernst, die überhaupt nichts mit Legal und überhaupt nichts mit Fintech zu tun haben, was dir wiederum mit dem Blick auf das Fremde selbst wieder neue Ideen gibt für deine eigene Industrie. Also du lernst sehr, sehr viel, wie funktionieren andere Branchen, warum machen die das so und warum funktioniert es da so? So, und dann überlegst du dir, könnten wir eigentlich bei uns auch mal so versuchen. Und das hat mich schon immer gereizt. Das heißt also, dieses Mentoring von diesen jungen Unternehmen, das ist sehr, sehr spannend und erweitert einfach deinen Horizont. Und ja, das mache ich so nebenbei. Das kriegst du eigentlich noch ganz gut unter zwischen der Anwaltstätigkeit, weil du das ja in deiner Freizeit machst. Und das ist jetzt für mich keine Arbeit, sondern das ist eher was Spaß macht, weil man da sehr viel Wissen und Know-how weitergeben kann, aber eben auch sehr viel Wissen und Know-how bekommt im Gegenzug.
Also damit hätten wir auch geklärt, was sozusagen, woher die Bezeichnung Business Angel und Senior Advisor kommt in deiner Vita.
Genau.
Wäre aber wahrscheinlich vorher nicht möglich gewesen, ne? Also derartige Tätigkeiten, die kommen dann erst mit einer gewissen, ja, wie soll ich es ausdrücken, Seniorität und auch einem gewissen Fortschritt in der Vita, einer gewissen Position, ist wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung, 10 Jahre vorher undenkbar gewesen.
Ja, total undenkbar, und zwar aus vielerlei Gesichtspunkten. Zum einen von vor 10 Jahren, können Stefan Schicker fragen, da wäre ich viel zu ungeduldig für sowas gewesen. Mir hätte jegliche Erfahrung gefehlt, die ich jetzt natürlich habe, auch aus dem internationalen Blickfeld, war ja auch sehr viel im Aufbau von Aderholt und Ennerton und von Mandantenstamm auch viel im Ausland unterwegs, in Asien und in den USA. Ich habe da sehr, sehr viel mitgenommen, war auch in San Francisco, da auch mich so ein bisschen inspiriert und so, habe da wirklich sehr, sehr viel Know-how gesammelt. Und vor 10 Jahren hätte ich ja auch noch gar nicht Business Angel sein können, weil da war ich ja froh, wenn ich die Raten für mein Auto bezahlen konnte. Als junger Anwalt hat man ja noch nicht viel Geld, also jedenfalls noch nicht so viel, dass man in andere Unternehmen investieren kann. Und ich habe dann tatsächlich für mich entdeckt, dass das durchaus spannend sein kann, zu investieren, eben in junge Unternehmen, denen ich dann eben auch als Business Angel helfe und denen einen Mehrwert gebe. Ich habe witzigerweise in noch kein einziges Fintech-Unternehmen investiert, sondern immer in Unternehmen, die nichts mit Fintech zu tun haben. Einfach, weil ich es total spannend finde.
Weil du deinen Horizont öffnen willst?
Ja, ja, genau.
Oder exakt, weil du in dem Bereich nichts mit Fintech zu tun haben willst?
Ja, das ist so ein bisschen, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen Vorsicht aus standesrechtlicher Sicht, weil ich natürlich als Anwalt zunächst mal meinem Mandanten verpflichtet bin. Und auch meiner Kanzlei natürlich. Und ich mir da auch nicht irgendeinen Interessenkonflikt einkaufen will. Stell dir vor, du investierst jetzt in ein Fintech-Startup, das dann beraten werden will. Dann bist du einerseits Gesellschafter dieses Fintech-Unternehmens und andererseits Berater. So, als Berater ist meine Aufgabe neutral, die Chancen und Risiken aufzuzeigen und so mal einen Weg in eine bestimmte Richtung zu zeigen. Als Investor kann das Interesse ein ganz anderes sein. Da kann ich auch mal ein Risk Appetite haben, wo ich sage, ja, okay, das ist grau, scheiß drauf, wir machen das, weil das ist jetzt eine Opportunität, die machen wir jetzt. Das kann ich als, sagen wir, als Geschäftsführer dieses Unternehmens oder als Advisor kann ich durchaus mal in die Richtung gehen und sagen, ja, komm, ja, es ist grau, aber let's do it. So kann ich als Anwalt aber nicht agieren. Und um diesen Interessenkonflikt von Anfang an aus dem Weg zu gehen, habe ich bisher, ich will es nicht gänzlich ausschließen, gibt vielleicht mal eine Situation, wo man das machen kann, habe ich bisher eher außerhalb der Fintech-Bubble bewegt.
Kannst du dir vorstellen, irgendwann die Rechtsanwaltstätigkeit sozusagen hinter dir zu lassen und dann wirklich nur noch als Business Angel Consultant Investor tätig zu sein? Oder ist das was, wo du sagst, das kannst du dir nicht vorstellen? Also du musst jetzt gar keinen Zeithorizont nennen, aber ganz grundsätzlich.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich jemand bin, der nicht immer das Gleiche machen möchte. Mir macht das, was ich aktuell tue, sehr viel Spaß immer noch. Ich habe herausragende Kolleginnen und Kollegen. Wir wachsen gut, wir sind sehr erfolgreich, das macht alles sehr viel Spaß. Aber es wird sicherlich die Zeit kommen, wo man dann auch den Staffelstab an die Jungen übergeben muss. Einfach, weil man irgendwann, ich hatte es vorhin gesagt, dann selber der Silberrücken ist und man irgendwann fällt man auch so ein bisschen aus der Zeit. So, und dann bist du jetzt, sag mal, nicht mehr, vielleicht gar nicht mal mehr so der Richtige, der berät. Weil vielleicht die jungen Anwälte, die dann 45 sind und ich dann vielleicht 60 oder noch älter, die dann einfach einen ganz anderen Blick auf die Dinge haben. Und ehrlich gesagt, es ist ein sehr anstrengender Beruf, weil du lange Arbeitszeiten hast und irgendwann will man vielleicht nicht mehr die 70 Stunden arbeiten. also offiziell arbeiten wir niemals 70 Stunden. Es gab dann natürlich, wir waren natürlich das Arbeitszeitschutzgesetz. Also Anwälte arbeiten viel. Und irgendwann hast du die Power nicht mehr schauen. Und damit du ein guter Anwalt und ein guter Berater bleibst, musst du rausgehen. Das heißt also, du kannst nicht nur derjenige sein, der nur am Schreibtisch sitzt. Du kannst aber auch nicht der sein, der nur auf Konferenzen rumspringt. Du musst beides machen. Das heißt also, wenn du nur noch akquirierst, was dir als älterer, erfahrener Anwalt leichter fällt als junger, weil du anders wahrgenommen wirst. Wenn du nur noch akquirierst und nur noch draußen rumfliegst und das Geschäft reinholst, dann ist es zwar erfolgreich und macht dich wirtschaftlich erfolgreich, aber du bist nicht mehr im Tagesgeschäft drin. Und wenn du nicht mehr im Tagesgeschäft drin bist und nicht mehr berätst, dann verlierst du so ein bisschen die Verbindung. Und dann wird man schnell merken, auch als Mandant, dass du eigentlich nur noch der Salespeople bist und nur noch sozusagen akquiriert, aber in der Sache eigentlich gar nicht mehr weiter beraten kannst. So. Und dieser Prozess, der wird aber, glaube ich, irgendwann mal eintreten, weil du nicht mehr diese Dauerbelastung rausgehen, akquirieren und abarbeiten machen kannst und willst. So, und dann, glaube ich, ist so ein natürlicher Zeitpunkt irgendwann erreicht, wo du dann sagst, so, und jetzt reicht's, jetzt kann die junge Generation weitermachen.
Abschlussfrage. Glaubst du, das wird dir schwerfallen, wenn es so weit ist? Oder glaubst du, es wird dir schwerfallen, den Zeitpunkt zu erkennen, wann es dann wahrscheinlich ratsam ist, diesen Schritt zu machen? Und sozusagen noch als kleine Ergänzung, wie schwierig war das denn, das zu erkennen, als ihr euch entschieden habt, Enerton zu gründen?
Also, als wir Enerton gegründet haben, hatten wir gar keine Zeit, über irgendwas nachzudenken. Vielleicht den Schwenk noch mitzunehmen. Das war zu einer sehr schwierigen Zeit, Corona-Pandemie, gerade die IT aufgesetzt. Wo kriege ich alle Notebooks her? Alle müssen ins Homeoffice. Dann sind auch ein paar Mandanten gefallen im ersten Halbjahr. Also es ist Public Knowledge, deswegen kann ich sagen, die Wirecard war ja damals ein Mandant von uns und jetzt auch kein ganz kleiner. So, und es war eine schwierige Zeit, ja, in der Firmengründung. Und da hat man nicht viel Zeit, drüber nachzudenken. Aber dann so später, jetzt ist natürlich alles eingegroovt. Die Prozesse stehen, kann man natürlich immer noch verbessern, aber jetzt hast du eine ganz andere Perspektive. Und ich kann für mich sagen, ich habe einen klaren Exit im Kopf. Der ist auch gar nicht so lange her, noch gar nicht mehr so lange hin. Also zumindest mal in meiner naiven Vorstellung ist es so, dass ich irgendwann mal, wenn ich noch nicht ganz silber bin, dann vielleicht mal ein bisschen zurücktrete. Und ich glaube, das wird mir nicht schwer fallen, weil ich der Branche verbunden bleibe, weil ich vielleicht nur in einer anderen Rolle oder teilweise in einer anderen Rolle unterwegs sein werde. Und ich habe tatsächlich damals aus meiner Erfahrung mit Cape Town für mich entschieden, dass ich auch noch mal ins Ausland muss. Das brauche ich einfach noch mal für mein Seelenheil. Und da habe ich mir einfach, sagen wir mal, eine Deadline gesetzt, wann ich das machen will. Und die ist zufällig zum Zeitpunkt, wo mein Sohn, wenn er denn aufs Gymnasium gehen will, dann mit dem Abitur fertig wäre. Und dann kann man ja eventuell mal, da weiß ich natürlich nicht, ob er dann Bock hat, dass der Alte mitgeht, aber dann kann man sich ja mal auf einem Teil der Weltreise irgendwie mal für ein paar Tage auf einen Kaffee oder so treffen. Und das ist so ein bisschen die naive Vorstellung, da zurückzutreten, ein bisschen weniger zu machen, mal ein halbes Jahr oder ein Jahr zu reisen. Und ehrlich gesagt, was nach einem Jahr Reisen dann passiert, kann ich heute nicht sagen, weil Auslandsaufenthalt prägt dich immer in irgendeine bestimmte Richtung.
Viel Input, viel Inspiration. Ne?
Voll. Ich war damals nach Cape Town. Ich glaube, ich wenn eine Woche länger geblieben wäre, wäre ich auch nicht mehr zurückgekommen nach Deutschland. Das war wirklich so ein beeindruckendes Erlebnis. So, und es prägt dich halt, ne? Und wo du dann hingehst und was du dann tust in der Zeit, ist da auch noch ein bisschen hin. Das kann man heute noch nicht sagen. Was ich aber heute schon sagen kann, ist, ich glaube, wenn ich sage, so, jetzt reicht's, dann werde ich da auch nicht, das wird mir nicht schwerfallen. Ich glaube, die Gewohnheit umzustellen, plötzlich vielleicht nicht mehr den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen oder rauszugehen und Mandantenprojekte zu machen. Ich glaube, so die Umstellung, das ist halt einfach, da muss ich dran gewöhnen. Aber also, dass mir das schwerfallen wird, zu sagen, ich lasse jetzt los, das kann ich, glaube ich, ziemlich sicher jetzt schon sagen, dass das nicht der Fall sein wird.
Was ich sagen kann, lieber Frank, ist vielen lieben Dank, dass du so viele Einblicke uns gewährt hast. Und ich denke, da konnten wir alle sehr viel draus lernen und mitnehmen. Sehr, sehr spannend, da mit dir nochmal sozusagen deinen bisherigen Werdegang ja einfach mal durchzuexerzieren. Und viele interessante Punkte in jedem Fall. Wer das jetzt lehrreich und hilfreich fand, der sollte nicht vergessen, liebe Hörer, unseren Podcast zu abonnieren, How I Got Into Fintech, auf eure eure Lieblings-Podcast-Plattform. Und wie ihr wisst, wir kommen jeden Monat am 1. raus. Das heißt, freut euch schon auf die neue Folge und hört auch gerne mal in die alten Folgen rein. Das hier ist die 7. Das heißt, ihr habt ganz gut was aufzuholen, falls ihr neu bei dem Podcast seid. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, nochmal danke, Frank.
Ciao.